Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Hallo und herzlich willkommen zu Geladen, dein Batterie-Podcast zur Energiewende. Liebes Publikum, wir sprechen heute endlich mal wieder über Elektroautos. Und wenn ihr da auch gerne auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch den Podcast und empfehlt uns auch gerne weiter und hinterlasst uns auch eine Bewertung in eurer Podcast-App.
Ja, wir sprechen mit zwei ganz, ganz tollen Gästen mal wieder in diesem Podcast, und zwar Professor Markus Lienkamp und Professor Maximilian Fichtner. Grüßt euch beide, hallo.
Hallo.
Servus.
Markus, du bist zum ersten Mal in diesem Podcast. Du bist Leiter des Lehrstuhls für Fahrzeugtechnik an der TU München und wissenschaftlicher Leiter des Wissenschaftszentrums Elektromobilität. Und außerdem bist du mit Abstand der am meisten empfohlenste Gast hier im Podcast. Insofern sind wir sehr, sehr froh, dass wir dich endlich mal hier begrüßen können. Max, du bist, glaube ich, allen geladenen Hörern schon bekannt. Du bist Professor für Festkörperchemie an der Universität Ulm. Du bist Direktor des Helmholtz-Instituts Ulm und Sprecher von Celeste. Und außerdem natürlich unser am meistgesehenster Stammgast hier im Podcast.
Letztes Jahr hat Mercedes mit einem leicht modifizierten EQS und einer Lithium-Metall-Festkörperbatterie auf einer Erprobungsfahrt die 1205 Kilometer lange Strecke von Stuttgart nach Malmö ohne Ladestopp absolviert. Das ist natürlich jetzt ein besonderer Wert, aber gleichzeitig eben auch nur eine Erprobungsfahrt und sozusagen eine Rekordjagd. Wir wollen aber heute mal über das Thema Reichweiten im Alltag, in der Praxis sprechen. Max, fangen wir mal mit dir an. Ist das Thema Reichweitenproblematik, das immer bei E-Autos so seit 10 Jahren oder noch länger irgendwie gesehen wird, ist es denn mit den aktuellen Modellen beendet?
Da würde ich sagen, das hängt stark von der persönlichen Situation ab, was für ein Fahrprofil man selber hat. Und auf was man denn für ein Fahrzeug gehen möchte. Also es gibt sicher Fahrzeuge, da gibt es eine ganze Latte, die haben also mehr als 650 Kilometer WLTP-Reichweite. Die sind aber dann auch schon im oberen Preissegment. Und die Frage ist natürlich, ob ich das brauche. Wenn ich es nicht brauche oder möchte, würde ich raten, vor allem halt auch auf eine gewisse Schnellladefähigkeit zu achten, weil kleine Batterie und langsames Laden. Ich glaube, über die Zeiten sollten wir langsam hinwegkommen.
Jetzt gibt es da eine ganz tolle Auflistung vom ADAC, wie weit denn die neuesten E-Autos so in der Reichweite performen. Markus, Stichwort Reichweitenangst. Gibt es denn irgendeinen Punkt in der Zukunft, wo du sagen würdest, die Reichweitenangst ist vielleicht dann doch austherapiert? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist gerade so ein deutsches Krankheitsbild, diese Reichweitenangst. Was sagst du dazu?
Naja, in Deutschland haben wir natürlich weltweit etwas andere Verhältnisse durch unsere nicht limitierte Höchstgeschwindigkeit. Und es gibt durchaus Fahrer, die wollen dann schon mal eher zügig fahren vielleicht 150, 160 oder auch mal schneller. Und dann bricht die Reichweite schon sehr schnell ein. In fast allen anderen Ländern gibt es halt eher 120 bis 130 Kilometer pro Stunde Höchstgeschwindigkeitsbegrenzungen. Und da können natürlich die heutigen Autos, die eine WLTP-Reichweite haben von 600 Kilometern, in der Realität vielleicht auch 400 Kilometer fahren. Also so ein Drittel muss man meistens doch abziehen, weil das Fahrprofil etwas anders ist, weil man teilweise auch bei anderen Temperaturen fährt, weil Heizung und Klima nicht berücksichtigt ist. Und wir wissen aus Kundenbefragungen, dass viele sagen, naja, so 500 Kilometer würde ich ja schon gerne fahren. Und viele Leute haben ja auch beim Verbrenner die Reichweitenangst. Die tanken schon, wenn der Tank noch ein Viertel voll anzeigt. Und dann kann man nicht erwarten, dass die Leute mit dem Elektroauto fahren, bis da noch 30 Kilometer drin sind. Also ich glaube, heutzutage Autos, die WLTP-Reichweiten haben von 700 Kilometern, in der Realität sicher 450 schaffen, glaube, dass da das Thema so langsam vom Tisch ist. Und das sieht man auch an den Verkaufszahlen von VW, der ID.7, der liegt so ungefähr bei diesen 700 Kilometern, ist in Deutschland aktuell Marktführer.
Ich muss kurz an dieser Stelle eine eigene Geschichte erzählen. Ich habe vor einem Jahr ungefähr einen Beitrag in LinkedIn gelesen. Da hat sich jemand ein E-Auto ausleihen wollen von Sixt und wollte so eine Art Reisebericht machen. Der hat dann aber leider nur einen Verbrenner bekommen und hat dann diesen Reisebericht über den Verbrenner gemacht. Und es stellt sich raus, dass es eben auch diesen Reichweitenschwund bei Verbrennern gibt. Insofern finde ich es hochinteressant, dass wir das immer mit E-Autos verbinden und nicht mit den Verbrennern. Da steht am Anfang auch im Display irgendwas mit 800 Kilometern und am Ende sind es vielleicht doch nur 650 oder so. Also von Markus, wie kannst du dir das erklären, dass diese Reichweitenangst und diesen Schwund, dass man das immer mit E-Autos verknüpft?
Naja, es kommt natürlich schon dazu beim Elektroauto, ich muss irgendwie laden. wir haben in weltweit genügend Tankstellen zur Verfügung. Da finde ich immer eine im Umkreis von 5 Kilometern, 10 Kilometern, kann in 5 Minuten tanken und weiterfahren. Auch aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Ladesäulen sind nicht ganz so dicht gesät. Manchmal funktionieren sie auch nicht oder sind mit der eigenen Tankkarte nicht zugänglich. Manchmal sind sie einfach schon belegt und ich muss warten. Also es ist dann doch nicht ganz so einfach wie beim Verbrenner.
Jetzt schauen sicher auch Zuschauer zu, die vielleicht mit den Gedanken spielen, ein E-Auto zu kaufen, aber es eben noch nicht gemacht haben. Vielleicht auch gerade wegen dem Thema Reichweite. Max, muss ich denn irgendwie mein Fahrverhalten oder auch meine Reiseplanung, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an Urlaub denke, irgendwie in Hinblick auf die Reichweite im Vergleich zu einer Fahrt jetzt mit einem Verbrenner irgendwie anpassen oder ändern?
Also ich würde schon empfehlen, also wenn ich wirklich eine längere Reise habe, die jetzt über 500 Kilometer rausgeht oder sowas, würde ich mal gucken, da ist ja oft die Software im Fahrzeug drin, dass ich sage, ich will von A nach B, wann muss ich denn da raus und muss irgendwo laden. Ja, also das ist mittlerweile so bequem und Software unterstützt, dass ich mir da keine großen Sorgen machen würde. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch absolut weiße Spots gibt in Europa, kann ich mir schon vorstellen. Aber da müssen wir dann halt nochmal besonders genau gucken, wenn man in so eine Region reinkommt. Aber ich sag mal, die üblichen Reiseziele nach Norden, nach Süden, nach Westen, nach Osten dann vielleicht nicht so sehr, sind aber recht gut ausgestattet. Da würde ich mir jetzt keine Sorgen machen.
Jetzt kommt Werbung.
Daniel, in diesem Podcast sprechen wir ja oft darüber, wie man als E-Auto-Besitzer auch das Stromnetz stabilisieren kann und dabei sogar noch Geld verdienen kann. Ich kann das hier nicht oft genug sagen im Podcast, das Entladen der E-Auto-Batterie ins Stromnetz, das wird noch der entscheidende Schritt unserer Energiewende. So, und jetzt ist der Energieversorger O-Strom hier einen entscheidenden Schritt vorangegangen.
O-Strom hat neben seinem dynamischen Tarif jetzt ein sogenanntes virtuelles Kraftwerk namens NeoGrid AI entwickelt. Damit kann sich praktisch jeder E-Auto-Besitzer ab sofort smart verbinden. Mit der Teilnahme, da stellst du die Flexibilität deiner E-Auto-Batterie dem Stromnetz zur Verfügung. Das funktioniert quasi wie bidirektionales Laden, nur dass du nicht physisch entlädst. Stattdessen stellt O-Strom dem Netz die Strommenge virtuell zur Verfügung, die zuvor für deinen Ladevorgang geblockt wurde. Dabei achtet O-Strom natürlich jederzeit darauf, dass du am nächsten Morgen dann deinen gewünschten Ladestand hast.
Ja, und technisch funktioniert das Ganze ganz hervorragend. Aber naja, Daniel, du kannst dir vorstellen, jeder fragt sich natürlich, wie viel Geld mein E-Auto am Ende genau erwirtschaftet. Und das Gute hier ist, O-Strom geht hier den Weg der kompletten Transparenz. Anders als vielleicht andere Anbieter. O-Strom liefert nämlich den Strom ohne hohe Gewinnaufschläge mit monatlicher Kündigung und rechnet wirklich jede einzelne Kilowattstunde beim Laden ganz transparent zum jeweiligen Börsenstrompreis ab. Also keine Abo-Fallen, keine versteckten Aufschläge, du zahlst tatsächlich nur diese 6 Euro Verwaltungsgebühr im Monat und damit ist eigentlich schon alles gesagt. Also perfekt für all diejenigen da draußen, die das Ganze mal selbst durchrechnen wollen.
Ja, liebe Hörer, wenn ihr zu Profiteuren der Energiewende werden wollt, könnt ihr mit O-Strom das Netz unterstützen und dabei eure Ladekosten senken. Und wenn ihr noch kein E-Auto habt, naja, dann fangt doch erstmal mit dem normalen dynamischen Stromtarif an. Mit dem Bonuscode GELADENPOT bekommst du jetzt einen Bonus von bis zu 300 Euro im ersten Jahr, den du dann auf deine Stromrechnung anwenden oder im O-Strom-Store ausgeben kannst. Also wechselt jetzt zu O-Strom, den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Markus, jetzt hören uns hier auch wahrscheinlich irgendwie Fahrer von Verbrennerfahrzeugen zu, die, wie gesagt, liebäugeln mit einem E-Auto, aber sich noch ein bisschen unsicher sind. Wenn man jetzt in ein Datenblatt guckt beim Autohaus, bei einem E-Auto, dann steht da immer WLTP-Reichweite. Erklär nochmal ganz kurz, was heißt denn WLTP? Ihr habt das beide gerade schon benutzt, diesen Begriff. Das ist jetzt in der ganzen EU der Standard, aber geht da nochmal genau drauf ein, was bedeutet denn dieser Test oder diese standardisierte Verfahren eigentlich?
Der WLTP-Zyklus ist ein weltweiter, dafür steht auch das W, genormter Zyklus. Der ist in den einzelnen Ländern ein bisschen anders zusammengesetzt, wo eine Strecke abgefahren wird, Stadt, Landstraße, Autobahn, Mischverkehr mit bestimmten Anteilen. Und auf dieser Strecke wird der Verbrauch ermittelt. Das geht aber in der Regel nur so bis etwa 120 Kilometer pro Stunde oder nur mal ganz kurz drüber. Ist also eher bei mittleren bis niedrigen Geschwindigkeiten. Wird auch bei normalen Temperaturen gefahren, also 20, 25 Grad, also sommerlichen Temperaturen, ohne Klimaanlage, ohne Nebenverbraucher. Das ist also schon erstmal der Idealwert. Das gilt für Verbrenner und auch für Elektrofahrzeuge. Wenn der Kunde ein anderes Fahrverhalten hat, ein bisschen sportlicher fährt, höhere Geschwindigkeiten fährt, kann das schon sehr stark abweichen. Besonders bei Fahrzeugen, die jetzt nicht so super aerodynamisch sind, wo also der Luftwiderstand sehr stark über der Geschwindigkeit eingeht. Das heißt also, wenn Sie ein SUV fahren, der wie so ein Scheunentor durch die Gegend fährt und man fährt dann 140, 150, dann fängt der schon ganz kräftig an, auch zu saufen beim Benziner oder Diesel und Strom zu verbrauchen beim Elektroauto. Und dann gibt es schon erhebliche Abweichungen zwischen einem Zyklusverbrauch und dem Realverbrauch. Also wir haben bei uns am Leerstuhl einen Porsche Taycan, den kann man natürlich auch so fahren, dass der nach 150 Kilometern leer ist und nicht 450 Kilometer hält. Und da ist natürlich mein sehr starkes Plädoyer, das Elektroauto ist eigentlich ideal für aerodynamisch gute Fahrzeuge mit geringer Sternfläche, die sehr glatt gestaltet sind. Und ihr hattet zu Beginn den EQS von Mercedes angesprochen. Der hat einen CW-Wert von 0,2122 vielleicht. Und so ein SUV, der hat ganz schnell mal 0,3 und hat dann noch eine deutlich höhere Stirnfläche.
Jetzt ganz kurz zu diesen Werten. Wir wissen ja ungefähr, so ein E-Auto verbraucht so 15 bis 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Max, fass nochmal zusammen. CW-Wert, was ist das jetzt?
Der CW-Wert ist ein sogenannter Luftwiderstandsbeiwert. Der gibt an, wie windschlüpfrig ein Fahrzeug ist. Jetzt ist es so, dass halt irgendwie so ein Kasten, wie es Markus eben auch erwähnt hat, natürlich praktisch wie so eine fahrende Schrankwand ist, die einen großen Luftwiderstand erzeugt. Aber wenn man so eine flache Konstruktion hat, dann ist dieser Beiwert geringer. Allerdings ist der Luftwiderstand jetzt nicht nur der CW-Wert, sondern man muss den CW-Wert multiplizieren mit der eigentlichen Stirnfläche. Nur dann wird ein Schub draus. Das heißt, ich kann auch irgendwie einen großen Schrank bauen, der unglaublich windschlüpfrig ist, aber dadurch, dass er halt eine große Frontfläche hat, ist der insgesamte Luftwiderstand dann doch vielleicht höher. Ja, also es ist immer beides, die Frontfläche oder die Querschnittsfläche und dieser Beiwert.
Ja, Max, eine Frage, die uns ehrlich gesagt ständig erreicht hier in diesem Podcast, weil wir eben auch über die Zellentwicklung, die Batterie-Pack-Entwicklung sprechen, ist nämlich, kann ich mir eigentlich jetzt ein E-Auto kaufen oder soll ich noch lieber ein bisschen warten, bis diese Zellentwicklung und die Pack-Entwicklung noch weitergeht? Auch gerade im Hinblick auf die Reichweite. Was sagst du dazu?
Also ich fahre ja jetzt schon seit 8 Jahren elektrisch und muss sagen, die Frage hätte ich mir auch schon lange stellen können. Es ist immer bequemer geworden von Jahr zu Jahr. Und trotzdem hätte ich vor 3 Jahren oder 4 Jahren nicht anders entschieden als jetzt und hätte mir damals auch schon was zugelegt. Also ich glaube, wenn einer unbedingt 1000 Kilometer Reichweite braucht, ja, einige Leute bezweifeln, dass sowas überhaupt sinnvoll ist. Aber wenn er es unbedingt braucht, dann findet er sogar jetzt schon irgendwo, zumindest WLTP-Reichweiten, für einen ordentlichen Preis. Letzten Endes zahlst du die Reichweite mit dem Geldbeutel. Ja, und wenn es dir das wert ist, dann kannst du das heute schon tun. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass es in Zukunft vielleicht noch kostengünstiger wird und dass es mehr Modelle gibt, die sowas dann können. Weil die Batterieentwicklung schreitet halt fort.
Markus, jetzt stelle ich mir vor, ich bin Erstkäufer von einem E-Auto, habe mir gerade im Autohaus ein entsprechendes Modell rausgesucht, vielleicht WLTP, sagen wir mal irgendwas bei 500 oder sowas, 500 Kilometern. Wie weit muss ich denn jetzt antizipieren, dass dieser WLTP-Wert abweicht von realen Bedingungen? Gibt es uns da vielleicht mal ein paar Beispiele, VW ID.3 oder i7 von BMW oder vielleicht so ein Tesla-Modell?
Meine Erfahrung ist eher, dass das alles doch eher ähnlich ist. Wir haben bei uns am Lehrstuhl auch ein ID.3, wir haben ein Tesla Model 3, wir haben einen Taycan, wir haben einen i3. Und ich rechne immer gedanklich einfach ein Drittel runter von der WLTP-Reichweite, wenn man normal fährt, üblich fährt, auf der Autobahn vielleicht so bis 130, 120, 130. Ist so mein Erfahrungswert, damit kommt man immer hin.
Ja, wir haben vorhin diesen Rekord von Mercedes gehört. Nun gibt es auch immer wieder andere Rekorde, auch aus China, aus USA teilweise. Was sagen denn diese Rekordwerte jetzt so über die reale Technik tatsächlich aus, da über die Technikentwicklung? Kannst du das mal so in Zusammenhang setzen, bitte?
Diese Wettbewerbsautos, die sind natürlich besonders designed, gestaltet. Das Wichtigste ist in der Regel die Aerodynamik, dass die Autos wirklich extrem gute Aerodynamik haben. Es sind fast immer Limousinen. Dadurch hat man eine sehr schöne, langgestreckte, flache Form, was sowohl in den CW-Wert eingeht, als auch in die Stirnfläche, was Max eben schon erwähnt hatte. Was aber dazu kommt, diese Wettbewerbssituationen sind meistens dann doch bei relativ angenehmem, gutem Wetter, sodass man nicht zu stark heizen muss. Und Heizen ist da natürlich der Energiekiller Nummer eins. Das zweite ist, man sucht sich häufig Strecken aus, die halt mittlere Geschwindigkeiten haben, also eher so bei 80 bis 100 liegen, also irgendwie Landstraßen, gut ausgebaute Landstraßen. Auf der Autobahn wird auch nicht zu schnell gefahren. Und ich suche mir natürlich Strecken, wo ich auch nicht zu viel bremsen muss und wieder beschleunigen muss. Das heißt, das sind schon in der Regel recht gut vorausgewählte Strecken. Der Kunde schafft diese Verbräuche in der Realität nicht und kann auch meistens das Auto so gar nicht kaufen. Auch Mercedes hatte vor 2 Jahren diesen EQXX. Der war aerodynamisch komplett anders gestaltet und der war auch so nie zu kaufen.
Wir reden nachher auch nochmal über Rekuperation. Ich glaube, das ist auch nochmal so ein ganz großes Mysterium für Leute, die daran nicht gewöhnt sind. Max, jetzt wissen wir ja, dass viele Hersteller von E-Autos tatsächlich auch immer größere Autos bauen. Wir haben in diesem Podcast von Herrn Doppelbauer beispielsweise gehört, dass die Verbräuche von E-Autos insgesamt, ich sag mal von Autos insgesamt, immer noch bei 7,7 Liter pro 100 Kilometern inklusive dieser E-Autos liegen. Das heißt also, so weit runter geht das da offenbar gar nicht. Und jetzt frage ich mich natürlich als Laie, wenn das immer größere Kästen sind, immer schwerere Batterien, immer mehr Platz wird da verbraucht, ökologisch und energetisch ist das doch eigentlich an irgendeiner Stelle absurd. Was sagst du? Müssten die E-Auto-Hersteller nicht eigentlich viel kleinere E-Autos bauen, um diese Effizienz auch maximal dann auf die Straße zu bringen?
Da muss man jetzt vielleicht ein bisschen unterscheiden zwischen Einzelfahrzeugen und Flotte. Also beim Verbrenner sieht es so aus, dass obwohl die Motoren ja angeblich immer oder tatsächlich immer effizienter geworden sind, dass sich der Flottenverbrauch fast nicht geändert hat über den letzten 10, 20 Jahren. Bei E-Autos kenne ich die Zahlen gar nicht genau, muss ich gestehen. Aber auch da gibt's ja Unterschiede. Ne? Wenn ich jetzt anschaue, da gibt's gewisse Hersteller, die sagen einfach, ja, wir brauchen 20 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und in Realita sind es dann 23 oder 25 oder sowas. Und dann gibt's aber andere, jetzt irgendwie die Marke mit dem Stern kam ja jetzt mit einem neuen Modell raus, da sagt der ADAC, die brauchen nicht mehr als 13 Kilowattstunden. Ja, durch ein Bündel von Maßnahmen, das reicht von einer effizienteren Elektronik über einen tollen CW-Wert und lauter solcher Sachen, haben sie das geschafft, das also wirklich runterzubringen. Und die werben dann natürlich damit, dass sie eine entsprechend höhere Reichweite dadurch hinbekommen, weil sie sparsamer mit dem Strom umgehen. Ich mag mich irren, aber ich habe so das Gefühl, dass das so ein allgemeiner Trend ist, der jetzt im Augenblick ins Laufen kommt, dass man versucht, die Fahrzeuge tatsächlich effizienter zu gestalten, einfach auch, um dann mit mehr Reichweite werben zu können.
Markus, die Frage auch an dich nochmal. Also der Gedanke irgendwie mehr Reichweite wollen die Kunden, deswegen bauen wir da größere Batterien ein und die Autos werden dann auch größer. Du plädierst ja, glaube ich, eigentlich eher für kleinere E-Autos, oder?
Ja, wir haben ein rechtliches Thema, was dazu führt. Die Automobilhersteller müssen in Europa den Flottenverbrauch runterbekommen. Hat Max ja eben auch schon mal erläutert. Das Elektroauto ist allerdings definiert rein gesetzlich mit 0 Gramm an CO2-Ausstoß. Das heißt, wenn ich ein Auto aus dem Pool rausnehme, was sehr viel CO2 verbraucht, also einen sehr hohen Verbrauch hat, dann sind das zum Beispiel die SUVs, schwere Fahrzeuge, große Fahrzeuge, dann habe ich im Flottenverbrauch ganz viel gekonnt. Das heißt, der Automobilhersteller nimmt ein großes SUV als Verbrenner raus und packt das rein als Elektroauto und kann die mittleren Autos, die eh schon moderat sind von den Verbräuchen, als Verbrenner verkaufen. Dadurch habe ich natürlich tendenziell jetzt sehr große Autos im Bereich der Elektrofahrzeuge. Die brauchen auch wieder eine große Batterie, damit die vernünftige Reichweite bekommen. Mein Plädoyer ist zu sagen, der Zug ist jetzt aus dem Bahnhof, da kann man nichts mehr dran ändern, aber wäre gewesen, wir müssen im Prinzip bei jedem Auto, egal ob Verbrenner oder ob Elektroauto, die gesamten Emissionen betrachten. Und damit können wir nicht die Produktion des Elektroautos ignorieren, wo die Batterie einen hohen Energieaufwand bedeutet. Wir können auch nicht den elektrischen Energieverbrauch ignorieren. Das kommt ja auch nicht alles nur aus erneuerbaren Energien. Da plädieren wir dafür, den Strommix zu nehmen. Und wenn ich das zusammenzähle und dann einen Flottenverbrauch festlege, dann wäre die Konsequenz, dass die Autos in Summe kleiner werden, weil ich dann sowohl beim Elektroauto als auch beim Verbrenner Emissionen spare, ökologisch weniger Schaden anrichte, wenn ich es schaffe, alle Autos grundsätzlich etwas kleiner zu machen und auch aerodynamisch besser zu machen.
Max, du hast ja diese berühmten Hochrechnungen der Nachhaltigkeit von E-Autos, auch mit Batterieantrieb, aber auch Wasserstoff und diese Mixform mit Plug-in-Hybriden. Wenn man die Batterien jetzt wesentlich kleiner denkt, dann werden wahrscheinlich die E-Autos immer nachhaltiger, oder?
Ja, klar. Also wir haben ja schon eine ordentliche Entwicklung gehabt in den letzten 4-5 Jahren. Also vor einiger Zeit, also 2021 bei der einen ICCT-Studie, waren die E-Autos so ein Drittel etwa besser als die Verbrenner über den gesamten Lebenszyklus, also inklusive Batterieherstellung, Fahrzeugherstellung und Fahren und sowas. Und mittlerweile liegt der Fußabdruck bei einem Viertel des Verbrenners, also inklusive dem aktuellen Strommix mit reingerechnet. Plug-in-Hybride ist ein sehr kontroverses Thema. Da gibt es die Herstellerangaben und da gibt es den Realverbrauch. Die werden da eher gerechnet in der Nähe von den regulären Verbrennern. Und bei Wasserstoff kommt es sehr, sehr drauf an, welchen Brennstoff man verwendet, ob das jetzt Wasserstoff ist aus Erdgas. Dann bin ich mit einem Fußabdruck so zwischen Plug-in und einem Diesel. Bin ich also auch nicht besser. Wünschenswert wäre der grüne Wasserstoff. Dann liege ich also praktisch auf der gleichen Ebene wie ein batterieelektrisches Fahrzeug.
Max, du hast jetzt sicherlich im Moment nur das Thema CO2 betrachtet. Wir haben das Ganze nochmal ausgerollt auf den gesamten ökologischen Fußabdruck. Und da geht rein zum Beispiel die Versauerung der Böden, die Toxizität, Feinstaubbelastung, Ressourcenverbrauch, kriege ich jetzt nicht mehr alles zusammen, aber eine ganze Palette an weiteren Umweltschäden, die man im Prinzip anrichtet. Und da kommt man auf eigentlich zwei Erkenntnisse. Die eine Erkenntnis ist, Wasserstoff und besonders E-Fuels sind schlechter als Verbrenner, wenn ich den gesamten Abdruck mitnehme. Und das Zweite ist, was man wirklich beachten muss, wenn wir es nicht schaffen, die Batterien zu recyceln, dann habe ich ein riesiges Problem mit dem Elektroauto. Das Gute ist, wir können die Batterien zu weit über 90% recyceln. Wir kriegen alles zurück. Kupfer, Mangan, Nickel, Kobalt, Aluminium, das ist überhaupt kein Thema. Das kann man alles zurückgewinnen. Aber das müssen wir auch machen. Wenn wir das nicht machen, machen wir einen riesigen Fehler. Und das Schöne ist, im Prinzip muss man das mal 20 Jahre, 30 Jahre lang machen, dann brauchen wir eigentlich keine neuen Rohstoffe, um die Batterien wiederherzustellen.
An der Stelle, Markus, darf ich zwei Podcasts von uns nochmal empfehlen. Und zwar einen mit Dr. Lilian Schwich von Scilab und von Cedric Demonti von Umicore, die beide sagen, LFP-Batterie-Recycling aus China oder mit chinesischen Batterien ist ökonomisch in Europa derzeit nicht darstellbar. Das ist ein Thema, was wir im Geladen-Podcast hier spielen, kann ich unseren Hörern auch nochmal empfehlen. Jetzt reden wir aber wieder über Reichweite, Max und Markus. Markus, ab welchem Tempo würdest du denn sagen, wird die Reichweite von E-Autos sozusagen dann exponentiell einfach nur noch vernichtet? Du hast irgendwann mal am Anfang dieses Podcasts gesagt, je schneller man fährt, desto ja exponentiell viel Energie verbrauchst du. So habe ich das wahrgenommen. Was heißt das für E-Autos auf der Autobahn, frage ich mich.
Also erstmal ist es so, reiner von der Physik her, der Luftwiderstand steigt an quadratisch mit der Geschwindigkeit. Das heißt, ich verbrauche quadratisch mehr Energie, wenn ich schneller fahre. Das wird natürlich ein bisschen abgemildert durch andere Effekte, aber ganz grob steigt das halt schon deutlich stärker an. Wir haben allerdings mal Simulationen gemacht, wenn es einem jetzt nur um Schnelligkeit geht, also ich möchte schnell von A nach B kommen, dann ist es am geschicktesten, man fährt eher schneller, 140, 150, 160 und lädt dann zwischendrin häufiger mit einem Schnellladen. Das muss dann aber wirklich ordentliches Schnellladen sein mit 150 kW zum Beispiel. Energetisch ist das natürlich ein bisschen Blödsinn, aber wenn ich schnell ankommen will, dann ist das der richtige Weg. Zweiter Tipp dort, man sollte die Batterie relativ leer fahren, also möglichst so auf 10% Ladezustand runter, auch gerade bei kalter Batterie oder bei Kälte, weil sich die Batterie beim Laden aufwärmt. Und wenn ich bei sehr niedrigen Ladezuständen lade, dann kann ich sehr, sehr viel Energie in die Batterie reinbringen. Die Batterie wird warm und bei der warmen Batterie kann ich wieder schneller laden. Also bei Kälte, großer Tipp, runterfahren bis auf 10% Ladezustand, schnell laden, aber auch dann nur so bis 60-70% und dann geht's wieder weiter.
Dann kann ich an dieser Stelle auch eine kleine Story aus meinem Bekanntenkreis erzählen. Da gab es jemand, der hat sich ein E-Auto gekauft, einen Skoda Elroq, und das war auf dem Blatt Papier irgendwo bei 400 oder mehr Kilometer Reichweite WLTP. Der ist Arzt, der muss nachts Dienste fahren und muss sehr spontan im Landkreis hin und her fahren und hat sehr viel Standzeiten. Der ist jetzt sehr, sehr ernüchtert und ja, der sagt, mit diesem E-Auto kann er seine Dienste nicht fahren, weil er kurzfristig irgendwo ganz schnell nachladen muss. Und es ist tatsächlich mit diesem Setup nachts bei den Diensten nicht machbar. Das große Problem bei ihm ist offenbar, dass er gerade im Winter nachts dann offenbar viel steht. Und dann, wenn er losfahren will, dann verbraucht dieses Auto plötzlich auf den ersten Kilometern irgendwie 50 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also anteilig sehr, sehr viel. Und dann ist er tatsächlich wieder erkaltet, wenn er lange steht. Das heißt also, der Verbrauch ist da relativ hoch offenbar. Kannst du dazu was sagen, was da irgendwo in der Batterie oder der Vorkonditionierung passiert?
Da gibt es mehrere Ursachen, die dazu beitragen. Also das eine ist natürlich, dass in der Batterie, da ist ja eine Flüssigkeit drin, der Elektrolyt, und der wird bei sehr tiefen Temperaturen auch zäher. Das heißt, diese Ionenwanderung ist langsamer und ist mit einem höheren Widerstand verbunden. Da gibt es also Verluste in der Batterie drin. Und dann ist das ganze System, was ja irgendwie einen hydraulischen Antrieb hat oder sowas, das ganze Öl ist kalt, ja, und die Übertragungsmechanik, die muss sich da auch erstmal aufwärmen, bis man da mal irgendwie im normalen Betriebszustand ist. Das sind mehrere Faktoren, die dann zusammenspielen, also in der Batterie, aber auch in dem gesamten Antrieb, die das Ganze halt energiefressender machen, gerade wenn es so kalt ist. Ne?
Ja, plus die Heizung. Also wenn ich natürlich die ersten paar Kilometer meinen Zuheizer oder meine Heizung anhabe, dann verbraucht das natürlich auch etliche Kilowatt.
Bei der Heizung ist es tatsächlich so, da hängt es dann auch nochmal stark davon ab, was für eine Art die Heizung ist. Ne? Ob das jetzt so eine einfache elektrische, ich sag mal, ein Heizlüfter ist oder ob es eine Wärmepumpe ist. Eine Wärmepumpe braucht, über den Daumen gepeilt, je nach Fahrzeug, so 1-2 Kilowatt. Das macht schon einen Beitrag, ist jetzt aber auch nicht dramatisch viel. Aber wenn ich jetzt mit einem normalen Heizer daran gehe, da habe ich halt, wenn ich jetzt die Arbeitszahl von der Wärmepumpe mit einbeziehe, habe ich einen Faktor 3 mehr. Ja, also da ist einfach notwendig, dass man tatsächlich über eine Wärmepumpe das macht. Auch im Sommer dann die Kühlung, die liegt dann so bei 1,5 bis 1,5 Kilowatt. Leistung. Das ist da, aber es ist jetzt kein Riesenfaktor.
Markus, jetzt nehmen wir mal an, wir fahren irgendwie durch bergiges Gebiet und dann ist natürlich immer eine Sache, die besonders positiv hervorgehoben wird, die Rekuperation. Nimm uns da mal mit, was macht das denn aus tatsächlich, dieser Zugewinn? Also wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben irgendwie 500 Kilometer wird mir angezeigt, ich habe vollgeladen und fahre jetzt durch eine bergige Strecke. Gib uns da mal eine Hausnummer. Was kann das denn irgendwie dann an Zugewinn bringen? Sind das vielleicht 5 Kilometer? Sind das 50 Kilometer?
Erstmal gibt es keinen Zugewinn, sondern einen Verlust. Wenn ich einen Berg hoch und Berg runter fahre, dann habe ich nicht ein Nullsummenspiel, sondern wenn ich den Berg hoch fahre, dann habe ich einen Wirkungsgrad vom Elektromotor, der liegt vielleicht bei 90%. Das ist aber dann schon sehr optimistisch. Und wenn ich den Berg runter fahre und rekuperiere, dann wirkt die Elektromaschine als Generator und ich gewinne Energie wieder zurück. Das ist aber auch höchstens bei 85-90%. Das heißt also, berghochfahren und bergrunterfahren ist ein Verlust in der Größenordnung von 15-20%, den ich dort habe. Das heißt also, wenn ich nur berghoch und bergrunter fahre, dann habe ich nicht 500 Kilometer Reichweite, sondern nur noch 400 Kilometer Reichweite. Also die Idee, durch Rekuperieren fahre ich weiter, stimmt natürlich so nicht. Das Schöne ist, im Gegensatz zu einem Verbrenner, ich kann wenigstens diese Energie, die sonst in die Bremse als Wärme geht, die kann ich nutzen. Das heißt, ich verliere nicht so viel, aber ich gewinne damit nichts.
Das ist vorhin schon mal ganz kurz angeklungen, die Effizienz, dass die natürlich auch eine besondere Rolle spielt und da der Motor. Markus, kannst du das nochmal erklären? Welche Rolle spielt so ein besonders effizienter Antrieb jetzt für die Reichweite? Und kannst du da mal ein paar Modelle nennen, die sich da besonders hervortun, was die Effizienz angeht?
Also die Batterie hat ja einen gewissen Energieinhalt. Und je besser ich diesen Energieinhalt in Vortrieb umsetze, desto höher ist meine Effizienz von dem Antriebsstrang. Und das setzt sich zusammen aus der Effizienz von meinem Elektromotor, wenn der antreibt. Davor geschaltet ist die Leistungselektronik, die den Elektromotor quasi ansteuert. Die hat auch gewisse Verluste. Ich gehe dann weiter in das Getriebe, wo ich Verluste habe durch die Zahnräder, die dort kämmen. Habe noch die Gelenkwellen, Differential gegebenenfalls und gehe dann an die Räder. Das heißt, diese Verluste gehen alle in die sogenannten Antriebsstrangverluste mit ein. Heutige sehr, sehr gute Elektromaschinen liegen dort bei über 90% im Bestpunkt, teilweise sogar 95%, im Mittel über diesen WLTP teilweise schon über 90%. Das ist erstmal sehr, sehr positiv und sehr gut. Das heißt, so viel kann man da gar nicht mehr holen, aber diese Verluste sind einfach da. Im Vergleich nur dazu, beim Verbrennungsmotor liegen diese Verluste eher bei 65%. Also da sind wir schon sehr, sehr gut im Verhältnis zu einem Verbrenner. Und je besser die Effizienz ist, desto höher ist natürlich dann die Reichweite.
Passt jetzt wunderbar rein an dieser Stelle, wollten wir eigentlich ganz am Ende erst fragen, aber wenn du jetzt schon auf die Komponenten eines Antriebsstrangs zu sprechen kommst, Markus, dann fragen wir uns natürlich, wo ist da für die nächsten 5 bis 10 Jahre noch am meisten Entwicklungsspielraum? Wo würdest du sagen, da wird sich so viel tun, dass am Ende sozusagen diese Verlust, Teilverlust vielleicht sehr stark noch eingedämpft werden kann? Jetzt kennen unsere Hörer natürlich genau die Batterie, du hast gerade über den E-Motor gesprochen. Gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagen würdest, vielleicht Leistungselektronik, dass da nochmal -50% Verlustleistung irgendwie drin wäre?
Also wir sind jetzt bei der Leistungselektronik schon in bestimmten Betriebszuständen bei 98% Wirkungsgrad. Elektromaschinen liegen auch schon bei 95% und teilweise drüber. Das ist fast ausgereizt. Also die besten Antriebe zurzeit gehen im Zyklus bei bis 93%. Da mag man noch mal 1-2% holen, aber perpetuum mobile gibt es nicht, also über 100% geht eh nicht. Also ich glaube, dass wir da jetzt weitgehend ausgereizt sind. Natürlich haben nicht alle Hersteller diese Antriebe schon so in Serie, aber ich würde mal sagen, bei den deutschen Herstellern sind wir in diesem Bereich deutlich über 90% schon gelandet.
Also Max, du hörst es, es ist jetzt bei den Batterieforschern hier nochmal sozusagen große Fortschritte zu machen. Da ist da wahrscheinlich am meisten drin, oder?
Also bei den Batterien ist, ich würde mal sagen, auf allen Ebenen jetzt sind Dinge in Arbeit. Da ist die unterste Ebene, das heißt die Materialebene. Da gab es ja jetzt schon Fortschritte in den letzten Jahren, alleine dadurch, dass man beim Minuspol, bei der Anode, jetzt dem Graphit mehr Silizium zugesetzt hat, immer mehr. Man würde gerne auf reines Silizium gehen, das ist aber schwierig aus verschiedenen Gründen. Weil das Silizium selber speichert halt, ich sage es mal grob, 10-mal mehr Lithium als das Graphit selber. Das heißt, je mehr man dazu mischen kann, desto mehr bringt es was. Auf der Kathodenseite ist es halt gelungen, immer nickelreichere und mit weniger Kobalt ausgestattete Systeme zu verwenden. Das bringt in der Spannung was, das bringt auch in der Kapazität was, dass also auf der Seite schon weitergegangen ist und auch noch weitergeht. Beim Eisenphosphat hat man jetzt langsam begonnen, mehr Mangan oder überhaupt Mangan zuzusetzen. Das bringt dann auch nochmal 10-12%. Also da tut sich was. Dann das nächste wäre dann die Zellebene. Die Zellebene galt bis vor kurzem, ich sag mal so, wie in Stein gegossen oder in Stein gemeißelt. Man hat die Kathode, man hat den Separator, man hat die Anode und das war's dann. Jetzt hat man vor einiger Zeit entdeckt, dass man die Anode in Anführungszeichen auch weglassen kann und das Ding funktioniert trotzdem. Wobei ich jetzt mit Anode nicht die gesamte Anode meine, sondern nur das Aktivmaterial. Das heißt, da ist die Idee der sogenannten Zero-Access-Zellen, die, dass man dann über einen festen Separator, sprich Elektrolyt, das Lithium auf die Anodenseite bringt und das scheidet sich dann direkt auf dem Kollektor ab, spare ich Masse, spare ich Volumen. Ja, da gibt es also jetzt Ideen, dass man damit also nochmal, sagen wir mal, um die Hälfte mehr Energiekapazität erreichen kann. Und dann die größten Sprünge sind, glaube ich, möglich jetzt gewesen auf der höchsten Aggregationsebene, das ist eben der Batterie-Pack. Ja, während wir hier in Europa immer noch mit so kleinen Zellen arbeiten, die ja, ich sag mal, einen hohen Anteil an Inertmaterialien wegen der Verpackung, dem Gehäuse, dem ganzen Verdrahtung und so weiter aufweisen. Das sind ja insgesamt in so einem Pack nur 25-30% überhaupt Speichermaterial, der Rest ist Gehäuse und so weiter. Haben die Chinesen vor ein paar Jahren begonnen, großzügigere Strukturen zu machen und haben dann die Zellen praktisch nicht mehr in einzelnen Modulen untergebracht, die man dann so reinbaut, sondern direkt in den Pack reingebaut. Die füllen dann praktisch die gesamte Breite aus. Das sind dann die sogenannten Blade Batteries oder Cell-to-Pack-Architekturen. Und damit kann man einiges gewinnen. Es ist dadurch halt nochmal eine Tür aufgegangen für die ganzen schwachen Batteriechemien wie Eisenphosphat, aber auch Natrium-Ionen-Chemie. Man kann, wenn man das in so eine Struktur integriert, praktisch Reichweiten erzielen, die ähnlich sind wie die man jetzt mit in Europa mit den hochnickelhaltigen und vielleicht noch kobalthaltigen teuren Systemen erreicht. Also da hat sich einiges getan.
Kannst du vielleicht mal so einen Blick zurück, die letzten 10 Jahre zum Beispiel, zurückwagen? Da haben sich ja die Energiedichten von Lithium-Ionen-Batterien sehr, sehr rasant gesteigert. Und das vielleicht mal in Zusammenhang setzen so zu den Reichweitenzugewinnen bei den E-Autos.
Ja, da gibt es eine schöne Übersicht beim ADAC Eco-Test. Ja, die haben da mal eine Zusammenstellung gemacht, praktisch von Jahre 2010 ab bis 2023. Damals, also in den Anfangsjahren, war die Reichweite noch so bei 100 Kilometern gewesen. Und dann ging es dann hoch Mitte der 2010er Jahre. Damals hatten wir auch unser erstes Institutsfahrzeug, das war ein BMW i3. Mit dem bin ich im Winter also nicht mal nach Stuttgart an den Flughafen wieder zurückgekommen, ohne dass ich der Hilfsmotor eingeschaltet hätte, der Range Extender. Also das waren 150 Kilometer. Nominal hatte der 200. Dann ging es weiter hoch. Ende der 2010er Jahre hat das Ganze plötzlich einen Sprung gemacht. Dann hat der ADAC 300 Kilometer im Schnitt ermittelt. Und jetzt sind wir also so bei 400 etwa. Ging also, irgendjemand hat mal gesagt, das geht pro Jahr 6% hoch oder so.
Zahl kann ich bestätigen. Wir haben bei uns das auch mal analysiert, jetzt auf Zellebene in dem Fall nur. Und wir sind bei etwa 5% pro Jahr gelandet.
Du hast jetzt vorhin die LFP und die NMC-Materialien hervorgehoben. Wie unterscheiden die sich denn jetzt bei tiefen Temperaturen? Wir haben vorhin gehört, das ist ein Problem. Aber ist das für beide gleichsam ein Problem?
Nee, ist es nicht. Und es hängt mit dem Speichermechanismus zusammen. Man muss sich vorstellen, so diese NMC-Materialien, das sind also so Systeme, die sehen von der Struktur aus wie so ein Parkhaus. Ja? Also so Schichten und dazwischen fahren die Autos respektive die Lithium-Ionen rum. Bei LFP hat man eher Tunnels, Röhren. Ja, das heißt, man hat also im einen Fall hat man eine zweidimensionale Beweglichkeit, im einen anderen Fall eine eindimensionale Beweglichkeit. Und wenn es kalt wird, dann schrumpft ja alles ein bisschen, alles zieht sich ein bisschen zusammen. Dann ist es bei den Lithium-Ionen, die sich in dieser Parkhausebene befinden, immer noch leichter, sich zu bewegen, als die, die in einer engen Röhre stecken. Dann wird es nämlich gleich ziemlich eng. Und das führt dann auch dazu, dass man bei minus 20 Grad, da hast du vielleicht noch 70-75% Restkapazität bei NMC-Materialien, bei LFP, wenn man nichts macht, aber das tut man ja. Also man heizt die Batterien ja vor, wenn man laden möchte. Wenn du die kalt fährst, dann hast du noch 60%. Ja. Und das ist ja auch das Schöne als Perspektive bei den Natrium-Ionen-Batterien. Da hätten wir halt aus verschiedenen Gründen über 90%. Ja, das heißt, wir hätten praktisch bei Minusgraden so gut wie keine Verluste. Hängt natürlich auch wieder ein bisschen von der Batteriechemie im Detail ab. Aber da ist die Perspektive einfach die, dass die Natrium-Ionen leichter beweglich sind. Der Elektrolyt ist flüssiger bei tiefen Temperaturen und lagert diese Sachen. Ja, also da gibt's eine schöne Perspektive für die Zukunft.
Jetzt malen wir mal ein ganz schwarzes Bild. Ich sitze in einem E-Auto bei einem verschneiten Tag. Ich bin irgendwo im Stau auf der Autobahn und ich bin bei 0%. Mein E-Auto geht aus. Geht das einfach aus oder was passiert dann genau?
Die meisten Autos haben dann eine noch verminderte Leistungsfähigkeit. Da wird die Motorleistung vielleicht auf 50% reduziert und man kann immer noch so 20, 30 Kilometer weiterfahren, um irgendwie nach Hause zu kommen oder an die nächste Ladesäule zu kommen. Ich würde eigentlich den Automobilherstellern empfehlen, das nicht zu machen, weil die meisten Fahrer trauen sich sowieso nicht auf null runterzufahren und hören schon bei 10% Restkapazität auf. Das heißt, eigentlich verschenkt man eine gewisse Reichweite damit.
Ja, Markus, Max, herzlichen Dank für eure Expertise und eure Einschätzung. Liebes Publikum, schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr so zu den Reichweiten, was ihr da für Erfahrungen gesammelt habt. Habt ihr auch die Reichweitenangst noch oder sagt ihr, dass das eigentlich schon längst erledigt? Ansonsten sind wir am nächsten Sonntag wieder für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.